Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Und schon wieder haben wir 20 Minuten verschenkt.
Ins Off gesendet, ja.
Einfach so mal rausgehauen.
Genau. Ja, ja. Best Content, den niemand jeweils hören wird.
Genau. Wir sind bei der Folge 404.
Das ist auch eine schöne Zahl.
Das ist eine schöne Zahl und das passt auch irgendwie zu unseren technischen Startproblemen, die wir hatten.
404, genau. 404, please.
Ja, ja, okay. Tja, gut. Was soll ich sagen, Thomas? Wir haben heute einen neuen Kooperationspartner, das erste Mal an Bord. Ich wollte gerade sagen, das erste Mal im Café, aber das kann man so auch sagen, ja. Das erste Mal im Café ist die Firma Safdesk und was die können und was die machen, das erzählen wir unserer Hörerschaft im Laufe der Sendung, im besten Fall in der Mitte.
Genau, und zwar Siegfried Emil Viktor. Nicht, dass einer vielleicht jetzt Safe oder so verstanden hätte.
Also genau,
Siegfried und dann Emil Viktor.
Und dann Desk, wie der Schreibtisch. Gut. Tja, dann fangen wir mit den kleinen Lästigkeiten des Alltags an. Es gibt eine Rückrufaktion. Es gibt da wohl Ladeprobleme bei den Smart Battery Cases. Und zwar die für die 10S und 10S Max Geräte. Und da gibt es auch einen speziellen Zeitraum, nämlich Januar 2019 bis Oktober 2019. Und die Geräte, die in diesem Zeitraum produziert worden sind, die können Fehler haben. Sie müssen keine Fehler haben, aber sie können Fehler haben. Nämlich, dass sie sporadisch laden. Das heißt, dass sie nicht kontinuierlich das Gerät aufladen oder dass sie auch quasi kontinuierlich nicht selbst den Ladestrom aufnehmen. Also da gibt es Probleme, dass es da sporadische Ausfälle gibt. Jo, und wir verlinken die Seite in den Shownotes. Da kann man sich melden, wenn man betroffen ist. Jo. So ein Pech aber auch.
Hast du eins?
Nö.
Nö.
Also.
Deswegen kann ich auch nichts zu sagen. Ich habe ja auch keins, ja. Wobei ich mir jetzt fast ein neues iPhone gekauft hätte, aber auch nur fast.
Ja, jetzt kann man ja bald schon sagen, bis September ist jetzt ja auch nicht mehr lange. Auch nicht mehr lange
hin, genau. Ja, genau. Deswegen habe ich nämlich auch gesagt, nee, komm, da ist. Deine Frau muss sich jetzt noch ein bisschen länger auf ein neues Gerät gedulden. Beziehungsweise auf mein abgelegtes,
ja. Ja, oder du musst dich dementsprechend auch auf ein neues Gerät länger gedulden, ja, ja.
Ja, mein iPhone 10 tut es ja nach wie vor super, ja. Da hatten wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Also da sehe ich nach wie vor keinen Grund zu wechseln. Nur das iPhone 6S Plus von meiner Frau macht halt akkutechnisch momentan Zicken. Oder hat angefangen, vor ein paar Wochen Zicken zu machen. Gerade bei den kalten Temperaturen ist es wirklich sehr stark zu bemerken, dass es dass der Akku halt einfach nicht mehr fit ist. Und die Frage war halt, nochmal da einen Akku austauschen. Oder aber halt mein Gerät übernehmen, was ja eh geplant war die ganze Zeit schon. Deswegen hatte ich mal jetzt so ein neues im Auge. Aber dann habe ich auch gesagt, der Winter ist ja nicht ewig. Von daher gedulden Sie sich bitte noch ein bisschen, junge Frau.
Ja. So ist das. Ja, ja. Also bis September ist nicht mehr lange hin. Ja.
Ja, man lacht jetzt, aber der Januar ist eigentlich vorbei. Ja, der Februar ist fast gelaufen. Da muss ich sowieso einen neuen Arbeitgeber noch finden. Und dann wahrscheinlich ist ruckzuck September. Ja. Vor allem, wenn du was Neues anfängst. Ja, das wird wahrscheinlich so schnell alles gehen, ne? Dann die Probezeit halt überstehen. Beziehungsweise, wenn die Probezeit rum ist, ist dann eh schon wieder fast September. Ja? Also von daher, es geht wahrscheinlich so schnell.
So ist das. Ja. Gut, und dann das nächste Kurzthema. In der Eurasischen Wirtschaftsdatenbank, die wir ja immer gerne und oft bemühen, da sind neue Modellnummern aufgetaucht. Oder besser gesagt, es ist eine neue Modellnummer aufgetaucht für ein neues MacBook. Und zwar mit der Bezeichnung A2289 oder A2289. Und da vermutet man ja, dass es sich um das neue 13 Zoll respektive 14 Zoll MacBook Pro handelt mit der neuen alten Tastatur. Es bleibt spannend.
Was meinst du jetzt mit der neuen alten Tastatur?
Naja, mit der Tastatur aus dem MacBook Pro 16 Zoll. Also
achso,
also
die Magic quasi.
Die Scissor, das Scissor Keyboard, ja, oder die Scherentechnik, die neue alte sozusagen. Ja.
Nicht die alte, alte, neue alte, sondern die neue alte.
Ja, also nichts Butterfly, sondern.
Ja, ja, genau. Ja. Nee, aber zurück. Ich würde auch stark auf 14 tippen. Ja.
Ich hoffe es mal. Also für die ganzen Leute, die da im Spiel sind, die werden sich bestimmt freuen. Ne? Für ein neues Gerät.
Ja, definitiv.
So ist es.
Definitiv. Ja. Vielleicht könnte das ja dann was werden.
Für dich?
Ja, es gab jetzt auch gerade wieder Gerüchte, dass wahrscheinlich die nächsten Mac Pro Updates die neuen Intel aus der H-Serie bekommen, also die Laptop-Chips, die über 5 GHz takten können. Von daher mal gucken, ja.
Ja, interessant. Ja. Aber ob natürlich so ein Gerät in die Maschine kommt, oder so ein Prozessor
in die Maschine kommt. Ja, in die 14er ist die Frage, aber das ist ja auch schon wieder Power für die 16er. Wobei, da war ja auch Gerüchte gerade mit einem Pro-Modus für die Pro-Modelle.
Das haben wir eigentlich später in der Sendung, aber wir können trotzdem noch mal drüber sprechen.
Ja, mit dem ganzen Durcheinander bei uns in den Shownotes heute.
So kein Durcheinander, das ist alles blau.
Hier, genau, Apple Brand Pro-Mode für macOS. Genau, ja, weil, wie gesagt, das ist ja auch so eine Sache, die anscheinend kommen soll. Kann man auch mal gespannt sein, noch mal mehr Leistung. Es ist halt nur die Frage in Bezug auf Wärmeentwicklung und Batterielaufzeit, ja.
Also, um das jetzt noch mal ein bisschen genauer aufzudröseln, der Felipe Esposito, der gute Mann, hat im Code von der neuesten Beta-Version von macOS Catalina, nämlich in der 10.15.3, eine Funktion gefunden, wo man einen sogenannten Pro-Mode aktivieren kann. Und das bedeutet, dass in diesem Mode keine Rücksicht auf Drehzahllimitierung der Lüfter genommen wird. Das heißt, es könnte sehr laut werden wahrscheinlich oder es würde dann auch sehr laut werden und dass auch keinerlei Rücksicht auf Stromsparfunktionen genommen wird. Also Powermanagement, Akkumanagement, alles das, was eigentlich so zum vernünftigen Betrieb eines Betriebssystems beiträgt, in Anführungsstrichen, oder zu einem angenehmen Betrieb, das soll dann ausgekoppelt werden. Und speziell dann für die Geräte, die natürlich auch die Pro-Geräte sind. Man geht davon aus, dass es nur bei den Pro-Geräten kommen soll. Das ist aber auch noch sehr unschlüssig. Und es ist zweitens auch noch sehr unschlüssig, ob überhaupt dieser Pro-Mode kommen wird. Es kann auch nur ein Experiment sein, was da jetzt in der Beta drin ist, was ausprobiert werden soll. Das ist die Frage, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Bin ich ja auch gespannt. Und ich glaube auch nicht, dass das so viel bringt. Das wird vielleicht 3-5% bringen. Also, dass man jetzt so viel da rausholen kann, das bezweifle ich, ehrlich gesagt.
Ja, das ist halt die Frage, ja. Wie viel das unter dem Strich sein wird. Ich denke ja sowieso, dass der Mode eigentlich nur Sinn macht, wenn du den eher am Strom hängen hast.
Nee, auf jeden Fall, wenn du unterwegs bist, denke ich, ist das sinnlos. Also jedenfalls unterwegs mit Akku ist das, denke ich, sinnlos.
Ja, weil je nachdem, wie viel Prozent Mehrleistung es vielleicht nur sein wird, macht das dann Sinn? Ja, das ist die andere Frage. Von daher mal gucken, ob es denn wirklich so kommen wird. Auf jeden Fall mal gespannt, ja. Wer es braucht. Es soll ja Nutzer geben, unter anderem ja auch der Marco Arment hatte da, glaube ich, einen Blogbeitrag geschrieben bei sich. Er würde sich ja eigentlich das andere wünschen, sowas wie einen Stromsparmodus, ja, den es ja unter iOS gibt, den hätte er gerne fürs MacBook Pro. Weil was er zum Beispiel macht, er sagt in der Regel, ja, oder was er halt macht, ist, er schaltet die zusätzlichen Kerne von seinem Prozessor ab. Also quasi deaktivierte das Hyper-Threading bei sich, plus noch ein paar andere Sachen, so genau habe ich den Artikel jetzt nicht mehr im Kopf, und kommt da geschätzt auf 30% mehr Akkulaufzeit, ja, was ja natürlich bei dem 16er auch schon eine Ansage ist. Und der würde sich eigentlich eher sowas wünschen, als nochmal ein Pro-Mode, der nochmal mehr Power raushängt, weil er sagt, in der Regel, ja, tagsüber braucht er nicht diese Power, die das 16er zur Verfügung stellt. Wenn er es braucht, kann er es ja wieder abschalten bzw. aktivieren hat dann die Power zur Verfügung. Ja, aber im täglichen normalen Arbeiten hat er gesagt, ja, merkst du da groß keinen Unterschied. Von daher. wäre vielleicht eher sinnvoller als nochmal so ein Pro-Mode.
Ja, oder beides, ne? Also das ja. Eine schließt das andere ja nicht aus, letztendlich, genau. Klar. Und für die ganz normalen Sachen wie ein bisschen E-Mail, ein bisschen Office-Anwendung brauchst du natürlich das Ding nicht voll hochgezogen. Also deswegen ist diese Idee, wie du eben das ausgeführt hast von Herrn Arment, sicherlich interessant, klar, logisch. So ein bisschen E-Mail, das braucht so nicht viel Performance. So ein bisschen
E-Mail macht sich von allein.
Oh. Gut.
Jetzt habe ich dich total aus dem Takt gebracht.
Ich bin ja immer durcheinander, von daher kommt es auch mehr oder weniger auch nicht drauf an.
Ja, aber kommen wir doch mal zu einer News, die ist doch für dich ganz interessant. Du hast ja auch noch hier so ein Ding im Keller stehen, oder?
Was habe ich im Keller stehen? Mac Pro habe ich im Keller stehen? Nee, du meinst X-Surf.
Ein Rack hast du?
Ich habe einen 19-Zoll-Schrank im Keller stehen, aber da befindet sich quasi nur ein 19-Zoll-NES-System drin und ein paar Switches und eine Telefonanlage, das war's. Aber kein richtiger, in Anführungsstrichen, Rechner, obwohl ein NES-System ist ja auch ein Rechner, von daher.
Ja, aber da würde doch hier jetzt das nächste gut reinpassen.
Das nächste, ja, wenn das Kleingeld nicht wäre, dann wäre das alles in Ordnung. Zumindest gibt es jetzt den Mac Pro auch als Server-Version, als Rack-Version, die kann man jetzt bestellen und sie kostet 400 Euro mehr. Das wussten wir natürlich im Vorfeld schon, wurde ja auch dementsprechend auf der Webseite schon ausgewiesen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Ding nicht nur einfach rumgedreht worden ist und vorne mal ein paar Griffe dran und seitlich ein paar 19-Zoll-Schienen dran gebaut sind. Nein, das ganze Ding hat sich auch vom Innendesign natürlich verändert. Also sieht schon auch etwas anders aus als der normale Mac Pro. Von daher kann man jetzt nicht einfach davon sprechen, einfach auf die Seite gelegt und gut ist, sondern es hat sich auch ein bisschen vom Innenleben verändert. Wie es von innen aussieht, kann ich noch nicht sagen. Gibt noch keinen. Bis jetzt noch kein Teardown von iFixit, aber das wird sicherlich kommen, hoffe ich mal.
Jo. Ist anzunehmen.
Davon kann man fest ausgehen. Und wenn es nicht iFixit macht, dann macht es OWC, also die sind ja auch immer gut dabei, weil die bestimmt auch wieder dabei sind, irgendwelche speziellen Zubehörteile zu liefern. Ja. Und dann gibt es eine neue Marktanalyse von Strategy Analytics. Die haben nämlich sich mal das letzte Jahr genau angeguckt, 2019, wie sich die Apple AirPods verhalten haben im Markt. Die haben sich hervorragend verhalten. Um es zusammenzufassen, Apple hält 70% der Umsätze bei komplett drahtlosen Kopfhörern oder Ohrstöpseln. Nicht Kopfhörern, sondern Ohrstöpseln. Also True Wireless, TWS abgekürzt. Und das ist nochmal eine Wahnsinnsmarke. Und das unterstreicht nochmal die hervorragenden Prognosen, die es ja schon im letzten Jahr gab oder die Analysen und Strategy Analytics sagt auch voraus in ihren Analysen, dass das so weitergehen wird, also dass Apple da nochmal weiter oben drauflegen wird auf die ganze Geschichte.
Ja. Da muss man auch wieder gucken, momentan oder gerade auf der CES wurden ja jetzt auch sehr viele ja gerade wieder Wettbewerbsprodukte vorgestellt im Bereich dieser drahtlosen
TWS.
Soll man es wirklich Ohrstöpsel sagen? TWS. True Wireless System.
Ja, genau.
Weil, was ich nämlich sehr interessant fand, und ich hatte ja eigentlich gar nichts zum Thema CES in die Shownotes reingeschrieben, aber das ist mir gerade dazu eingefallen, Harman Kardon hat jetzt was Eigenes auf der CES vorgestellt. Okay. Das fand ich auch wieder sehr überraschend, dass gerade Harman Kardon da jetzt auf diesen TWS-Zug mit aufgesprungen ist. Mit einem Produkt sicherlich interessant, inwieweit das natürlich dann da als direkter Konkurrent oder so, muss man jetzt mal zeigen. Genauso, man weiß da, oder ich habe mich da jetzt nicht so tief eingelesen. Ich fand halt nur die News ganz interessant, gerade weil die auch von dem einen oder anderen Hi-Fi-Forum noch aufgegriffen wurde in Bezug auf Harman Kardon. Den Link werde ich versuchen, mal in die Shownotes noch reinzumachen später. Aber da auch schön zu sehen, dass die da auch wieder aktiv werden und mit einem eigenen Produkt jetzt in diese Sparte, wie sagt man da?
Ja, Sparte, kann man so sagen.
Produktsparte halt, ja, versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Mal gespannt, ob die sich da oder wie die Verkaufszahlen da, falls man mal was hört dazu, sein werden. Weil Harman Kardon ist ja nicht der Einzige auf der CES, der das vorgestellt hat. Da gab es ja im Prinzip Everybody ja, and His Mother. Ja. Da sind ja so viele Geräte in dem Bereich vorgestellt worden. Da versucht jetzt jeder sein Stück vom Kuchen noch irgendwie abzuschneiden.
Ja, ja, die Sache ist auch die... Nicht nur, war das jetzt ein Produkt direkt von Harman Kardon auch gelabelt oder war das JBL als Untermarke?
Nee, weil Harman JBL Kardon.
Hat, okay, weil JBL hat auch noch neue vorgestellt, die 220er, das sind auch TWS-Systeme und die werde ich mir wahrscheinlich mal genauer angucken. Die sollen auch so ein bisschen an den AirPods kratzen. Ich bezweifle aber, dass sie in die auf Augenhöhe sein werden. Ich gehe mal davon aus, es wird etwas unter dem sein, was die AirPods bieten und was die AirPods können. Aber dafür sind sie auch preislich wesentlich interessanter und die werde ich demnächst testen und bin gespannt, was JBL da, was die JBL-Dinger leisten können. Mhm. Ja. Ja, aber das habe ich noch gar nicht gesehen und dabei bin ich doch so verbandelt mit dem Laden.
Ne? Hast du hier ja nicht reingehauen? Die sollen auch erst recht spät im Jahr kommen, ich glaube Ende des Jahres erst, auf der CES zwar angekündigt. Die werden auch kein Noise Cancelling haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Wie gesagt, relativ spät kommen und ich glaube so um die $150 haben sie angepeilt, glaube ich, für die Stöpsel. Aber ich fand es schon interessant, weil, wie gesagt, Harman Kardon, was haben die in letzter Zeit an Kopfhörern gemacht? Ja. So viel ich weiß nichts. Von daher war das eigentlich schon eine sehr interessante News. Ja. Hm. Das haben sie, glaube ich, alles so JBL überlassen.
Ja, ist ja ein Konzern letztendlich und JBL hat ja einiges rausgehauen und da ist ja eine Menge passiert.
Ja, aber man muss gucken, Harman Kardon ist ein guter Brandname. Also,
das ja, klar.
Von daher, das kann man auch gerne mal wieder, oder unter dem Namen kann man auch gerne mal wieder was auf den Markt bringen. Ja.
Klar, okay, stimmt, hast recht. Sehe ich genauso. Gut, dann, wo wir doch gerade bei der CES sind und wo wir gerade bei Audio waren, da würde das nächste Thema ganz gut passen und das nehmen wir auch mal ja rein. Die Firma Belkin hat einen neuen Lautsprecher vorgestellt, einen Smart-Lautsprecher. Das Ding nennt sich Soundform Elite, genau. Und das Ding ist in Zusammenarbeit mit dem französischen HiFi-Spezialisten Devialet entstanden. Ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig ausgesprochen. Die haben sich ja in der letzten Zeit schon nochmal verstärkt einen sehr positiven Namen gemacht. Auch in Zusammenarbeit mit Huawei, die haben ja auch einen Smart-Lautsprecher vorgestellt, der allerdings noch nicht im europäischen Markt angekommen ist. Aber auch da gab es eine Kooperation mit Devialet. Und Belkin hat das Ding oder hat auch da was Neues rausgebracht. Das Besondere ist, auf der Oberseite von dem Lautsprecher befindet sich ein QI-Charger. Da hat Belkin ja eine ganz gute Expertise in dem Bereich. Selbst Apple empfiehlt ja die Dinger und vertreibt sie auch im eigenen Store oder hat sie bisher vertrieben. Das sind so diese beiden Kernfeatures von dem Ding, also die Kooperation mit Devialet und dieses Ladepad, was oben in dem oberen Teil sich befindet, und die Möglichkeit halt, dass es ein Smart Speaker ist mit einem Google Assistant. Das sind so die Grundfunktionen oder die Grundfeatures, die wir bisher kennen und auch den Preis. Das Ding kostet €299. Da erwartet man natürlich auch einen vernünftigen Klang. Ich habe bis jetzt noch nie ein Produkt aus dem Hause Devialet testen können. Würde ich mir gerne mal angucken, mal gucken, ob ich so ein Ding mal in die Finger bekomme. Optisch finde ich das Ding ganz gelungen, also gefällt mir persönlich ganz gut, aber das ist ja auch immer eine Frage des Geschmacks.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ist mir noch positiv halt aufgefallen als Lautsprecher-Fan oder auch als Belkin. Also ich mag ja die Belkin-Produkte eigentlich sehr gerne und so zu 90% haben sie auch einen sehr guten und sehr hohen Qualitätsstandard.
Ja, Belgien, sure. Genau. Wo wir gerade hier, oder wo du über Smart Lautsprecher gesprochen hast, ich hatte letzte Woche, glaube ich, erwähnt, hier mit Sonos und dem Prozess, den sie da gegen Google anstrengen und dass sie Amazon auch beschuldigt oder im Verdacht haben, ja, eigene oder Sonos-Technik gestohlen bzw. Verwendet zu haben. Jetzt hatte von Amazon Dave Limp in einem Interview Stellung genommen, aber er hatte auf Fragen geantwortet, unter anderem hat er dementiert, dass sie Technik von Sonos geklaut hätten und hat Sonos ans Herz gelegt, doch sich bitte auf ihre eigenen Produkte bzw. auf den Wettbewerb zu konzentrieren und darüber quasi zu glänzen, anstatt versuchen, sie in schlechtes Licht zu rücken bzw. Prozesse gegen sie führen zu wollen. Link ist in den Shownotes drin. Ist nicht jetzt viel an Interview zu dem Thema gewesen, was ich gesehen habe oder gelesen habe, aber auf jeden Fall als Reaktion gerade auch von Amazon, die ja nicht direkt vor Gericht gezeigt werden. Ich glaube, Sonos hatte ja gesagt, wir beschuldigen zwar Google und Amazon, aber sie haben nur die Möglichkeiten, jetzt gegen einen zu klagen und haben da halt Google ins Boot geholt. Von daher, ich hatte da schon gesagt, es bleibt spannend oder ist spannend zu sehen, wie das ausgehen wird. Aber da, wie gesagt, die Reaktion jetzt von Amazon war eigentlich auch mal ganz interessant zu lesen. Ja.
Mhm. Naja, irgendwas muss ja dran sein, dass sich Sonos diesen Schritt gehen möchte. Und also so ganz aus der Luft gegriffen, denke ich mal, ist das nicht.
Ja.
Ne? Aber gut, ja. Das muss wer anders entscheiden,
genau.
Ob das so ist oder nicht. Ja, wo wir gerade nochmal bei Audio waren, hängen wir noch ein nächstes Audio-Thema dran. Pioneer hat ein Wireless-Car-System vorgestellt, also besser gesagt ein CarPlay-fähiges System, was Wireless-CarPlay-fähig ist. Und das ist nach meiner Meinung und nach meinem Wissensstand bisher der erste Nachbausatz, der in einen normalen, ist das jetzt 1 Zoll Dienstschacht reinpasst oder was ist das, 1 Dienstschacht reinpasst, den es bisher gibt. Das Ding kostet ein Tausender, also, denke ich mal, sehr preisbewusst, aber ja, wer ein älteres Fahrzeug fährt und gerne Wireless CarPlay nutzen will, der sollte sich mal bei Pioneer umgucken. Wurde dementsprechend auf der CES vorgestellt.
Ah, ich habe gerade mal, frech wie ich bin, während der Aufnahme auf den Link geklickt.
Okay, wenn die Audioqualität schlecht ist, bist du schuld.
Ich bin immer schuld. Ich bin es immer dran schuld.
Oh, immer,
ich habe übrigens noch eine News in Bezug auf meine Internetleitung. Da können wir auch gleich mal noch drüber quatschen, bei Gelegenheit. Genau, das ist die Höhe von einem Dienstschacht. Genau, weil es gibt ja auch Geräte, die 2 Dienstschächte brauchen. Das hat man ja teilweise in den Autos auch noch gehabt. Ich kann mich an ein Fahrzeug von mir noch erinnern. Da hattest du in der Armatur, wo das Radio verbaut war, war das Radio zwar ein Dienstschacht von der Größe her, du hattest aber unten drunter noch ein Ablagefach von derselben Größe, was nicht genutzt wurde. Da hättest du also ein 2-DIN-Fach, also von der Größe her ein 2-DIN-Fach großes Gerät einbauen können. Ist natürlich bei einem DIN-Fach immer schöner, aber da, alle, was ich hier optisch zumindest mal von den Bildern gelungen finde, ist, die Front ist ja im Prinzip auch ein großes Display. Okay, das Display ist jetzt nicht so groß wie die Front, ja, die du da hast, aber das hast du ja oft, ja, sieht mehr aus, als es dann ist, aber egal. Das macht aber optisch einen ganz guten Eindruck, vor allem, weil ja die Technik, die im DIN-Schacht steckt, quasi hinter dem Display verschwindet und du die Möglichkeit hast, das Display auch nochmal in der Höhe zu verschieben. Ja. Also je nachdem, wie deine Lüftungsschlitze angebracht sind, kannst du da das eventuell noch drunter, drüber oder nicht ganz verdeckt dann machen vom Display her. Also ist okay. Ja, ich sehe gerade Neigungswinkel, kannst du noch einstellen. Oh, von der Tiefe her hast du das auch nochmal, je nachdem, wie der Schacht wahrscheinlich im Auto ist. Es ist halt die Frage, ja, ist dein Auto dafür überhaupt irgendwie geeignet, weil es ist ja nicht gerade erst gestern gewesen, dass Autohersteller da hingegangen sind und haben gesagt, fuck den Dienstschacht. Ja, fuck die Möglichkeit, dass die Autobesitzer die Autoradios selbst irgendwie noch optisch vernünftig austauschen können oder das einbauen können, was sie wollen. Wir machen unser eigenes Ding, ja, am besten noch in Herzform oder rund, ja, soll es ja auch geben.
Gab es das nicht mal von Mini oder nee, ach nee, das war
noch,
was anderes.
Immer noch. Mini hat
Mini
rund.
Ist rund.
Mini hat rund.
Okay.
Okay. Hat, und zwar immer noch. Ja. Mhm. Das ist auch so ein Ding, was mir nicht unbedingt so gefällt beim Mini. Aber es gehört halt dazu, es ist halt Mini.
Ja. Es ist halt Mini.
Es ist halt Mini, ja. Sehr viele sind ja mittlerweile auch übergegangen, halt so ein großes, in Anführungszeichen, Display halt in der Mittenarmatur zum, oder in der Armatur in der Mitte quasi zu haben. Ob das jetzt frei steht, einen schwebenden Eindruck macht, in dem, sag mal, in dem Cockpit eingesetzt ist oder so mal dahingestellt. Ja, das ist ja, macht ja jeder sein eigenes Ding. Aber sehr viele Autos, ja, kommen ja heutzutage schon mit so einem Display. Von daher, ja, es ist halt die Frage, ist dieses oder verdoppelt dieses Audiosystem von Pioneer dann nicht vielleicht sogar den Restwert des Fahrzeugs noch, dass es eingebaut wird? Ja. Die Frage das müsste man sein. Sich heute wahrscheinlich langsam stellen.
Ja, ja. Aber es muss ja einen Markt geben, sonst hätte ja Pioneer ja, nicht gesagt, wir machen so ein Dingens. Ne?
Und es ist ja nicht nur Pioneer, es gibt ja auch andere Hersteller, die in dem Bereich nach wie vor auch neue Geräte regelmäßig vorstellen. Sei es jetzt mit Apple oder auch mit Android Auto oder so. Da kommen ja immer mal wieder neue Geräte. Ich frage mich nur, wie groß ist der Markt?
Naja, vielleicht der ganze Tuning-Markt, ne, der noch existiert.
Ja, okay, aber welcher Autohersteller hat denn jetzt aktuell noch, vielleicht in der Standardausführung ohne ein ganz nacktes Ding, dass du da, aber hast du da heute noch einen Dienstschacht? Die verbauen doch mittlerweile alle ihre eigenen Dinge.
Naja, du darfst ja nicht davon ausgehen, dass nur aktuelle Autos getuned werden.
Sondern nein, auch das, diese das nicht, gerade im Nachwuchsmarkt. Okay, aber die sterben da auch irgendwann aus.
Ja, das ist richtig.
Deswegen ist die Frage, wie groß ist denn der Markt?
Ja. Ja.
Selbst mein Auto, da hätte ich diese Möglichkeit gar nicht. Hätte ich die noch in dem Auto gehabt, das ich vorher gefahren habe? Ja, aber das war ja auch schon über 10 Jahre alt. Stimmt, ja.
Naja, gut.
Da hatte ich das sogar mal überlegt.
Ja, das hat sich dann ja jetzt erledigt, ne?
Das hat sich dann vor ein paar Jahren erledigt.
Ja.
Ja, nee, auf jeden Fall, klar, wie gesagt, es gibt Hersteller, die das nach wie vor anbieten. Ich finde es auch sehr interessant, vor allem, wie gesagt, zumindest mal auf den Bildern macht es optisch einen guten Eindruck. Was Alexa hat es auch, okay. Boah, warum nicht?
Ja, ja, das ist relativ vollgestopft mit Möglichkeiten, das Ding. Ja, ja.
Works with Apple CarPlay, okay, auch schön. Ja. Android Auto, okay, siehst du, auch schön. HD Radio, okay. Mhm. Oh, für Amerika interessant. Sirius XM, ja. Mhm. Bluetooth, Hands-Free, okay, alles drin. Was hattest du gesagt zum Preis?
Tausender.
Jo, okay.
Ja, aber ich glaube, mein Bäcker Mexiko hat damals auch so viel gekostet. Lang, lange ist es her. Ja.
Das ist lange, lange her. Ja. Aber da, ist, wie gesagt, da würde mich echt interessieren, wie groß ist denn der Markt, ja, in dem du da tätigst oder ja. Das würde mich echt interessieren.
Ja, damals, wo die Autoradios noch Städtenamen hatten.
Ja.
Blaupunkt hatte das gut gemacht, immer mit ihren
Blaupunkt. Wo ein Golf Bremen. Noch Bon Jovi hieß oder Genesis.
Genesis? Gut. Bon Jovi? Nicht.
Da kein Kommentar dazu jetzt. Ja. Ja, aber das war so damals die Zeit, ja.
John Bonpflicht, Jovi, okay, das Wortspiel war scheiße. Aber ich musste es unterbringen.
Ja.
Gut, dann lass uns doch nochmal auf der CS bleiben und lass uns nochmal über SSDs sprechen. Das ist ein Thema, was mir sehr stark am Herzen liegt. Samsung hat die Erweiterung der T-Reihe oder setzt die Erweiterung fort oder die T-Reihe fort. Es gibt jetzt eine T7, die ähnelt im Endeffekt der T5. Ich weiß nicht, warum sie die T6 ausgelassen haben. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht kommt da ja noch was, weiß man ja nicht. Aber jedenfalls haben sie die T6 übersprungen und haben jetzt die T7 vorgestellt. Die hat im Endeffekt einen Fingerprint-Sensor. Das Ding ist AES 256-Bit verschlüsselt. Also es ist eine Hardware-Verschlüsselung, die vorliegt. Und man kann das Ding halt mit einem mit dem Fingerabdruck entsperren. Und die Daten liegen dann mehr oder weniger sicher auf dem Teilchen. Tja, preislich gesehen hat sich da jetzt nicht so viel verändert. Es gibt eine 1-Terabyte-Lösung, die geht so bei 215 Euro, glaube ich, los, schwankt so ein bisschen. Und dann gibt es auch noch eine 2-Terabyte-Lösung, die kostet ungefähr das Doppelte. Tja, gibt es in Silber und in Schwarz zum jetzigen Zeitpunkt.
Und eine kleine Anekdote noch dazu, hat jetzt nichts mit der Samsung zu tun, aber wegen Fingerprint-Reader ist mir das gerade eingefallen. Ich bin bei YouTube über eine Sicherheitslösung für Handfeuerwaffen gestolpert, die auch mit einem Fingerprint-Reader ausgerüstet ist, was quasi so ein Schloss ist, was über den Abzug von der Handfeuerwaffe kommt. Und das Ding haben sie innerhalb von 8 Sekunden geknackt.
Okay, also doch nicht so sicher. Na gut.
Da habe ich mir auch gedacht, Freunde, okay, klar, man muss wissen, wie, ja, man muss Übung haben. Aber gerade in dem Bereich Handfeuerwaffen, ja, wo es ja auch ein bisschen was geht, die soll sicher gemacht werden und nur vom Benutzer, ja, über Fingerabdruck und dann tricksen die das Ding aus in 8 Sekunden. What the fuck, ey. Nee, es ist mir eben nur eingefallen wegen Fingerabdruck. Bei der Festplatte. Ich hoffe mal, das funktioniert da besser, ja, als bei diesem Schloss. Ja. Also das war schon eieiei, habe ich da gedacht. Eieiei.
Ja, und das nächste Produkt, was man auf der CES gesehen hat, ist leider im Moment nur ein Konzept und ein Prototyp, wie man es auch nennen mag, ist leider noch nicht auf dem Markt oder in dieser Konfiguration nicht auf dem Markt, ist die SanDisk oder SanDisk, wie man es auch sagen mag, in einer 8-Terabyte-Version extern. Sie haben so ein bisschen am Design gespielt. Man kennt ja dieses übliche SanDisk-Design, dieser kleine, kompakte, ruggedized Baukörper oder die Bauform, wie man es auch ausdrücken mag, sehr stabil aussieht. Die Grundform haben sie beibehalten, aber sie haben so ein bisschen was an den Kanten getan und so ein bisschen was an dieser Befestigungsöse. Die ist jetzt nicht mehr im Gehäuse selbst drin. Bei dem aktuellen Modell ist es ja so, dass diese Öse einfach ausgeschnitten ist und Bestandteil des Gehäuses ist. Und hier hat man jetzt was dran gehängt, finde ich ein bisschen schlecht, weil diese Öse sieht danach aus, dass sie schnell kaputt gehen könnte. Finde ich vom Design jetzt persönlich nicht so gelungen, aber ich meine 8 Terabyte Gen 3.2 2x2, das ist also der wohl im Moment schnellste USB-C-Standard, wenn man nicht über Thunderbolt gehen möchte letztendlich. Also das Ding hat schon ordentlich Dampf im Kessel. Ich bin mal gespannt, was das denn letztendlich, wenn es so kommen soll oder kommen wird, wie es da gezeigt worden ist, was das Ding kosten wird. Weil günstig wird das Ding nicht sein.
Wahrscheinlich ist anzunehmen, ja. So, und bei der Gelegenheit muss ich mich für die Audioqualität bei dir gerade entschuldigen, weil anscheinend hatte mein Internetnetz eben gerade wieder ein Fuck-up.
Okay.
Da würde dann jetzt das Gute zupassen, was ich eben schon geteasert habe. Und zwar, ich habe eine gute Nachricht diese Woche bekommen. Nee, letzte Woche war es schon. Letzte Woche bekommen, innerhalb der nächsten 2 Jahre. Du wirst es nicht glauben, Tobi, kommt hier Fiber to the Home. Wir kriegen Glasfaser.
Ja, aber in 2 Jahren.
Innerhalb der nächsten 2 Jahre. Es ist die Frage, wie schnell sie jetzt mit dem Ausbau wirklich anfangen und wann die Straße dann von mir dran ist. Aber innerhalb der nächsten 2 Jahre kommt hier Fiber to the Home. Und ich habe dann erstmal gestutzt und die Mitteilung 3-mal gelesen, weil Glasfaser ins Haus, alle, mir soll es recht sein. Ich nehme auch das fetteste Paket, was ich kriegen kann, ja, wenn es soweit ist. Und dann, wir wurden ja angeschrieben und dann, wir müssen halt zustimmen, weil es geht ja aufs Grundstück, beziehungsweise wird das Glasfaser wird ja dann bis zur Haustüre quasi gelegt oder bis zum Anschluss dann im Haus, normalerweise Keller, wir haben keinen Keller, ja, also von daher quasi ja bis dann zur Dose quasi. Und ich so, haben die sich irgendwie, hat er unser Bürgermeister was falsch verstanden vielleicht? Weil Glasfaser? Und ich so, ja, gerne. Mach ich doch. Ja, wunderbar. Passt doch. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich nehme das fetteste Paket, was dann auf jeden Fall zur Verfügung steht. Bin ich direkt dabei.
Ja, das würde ich auch tun. Auf jeden Fall.
Ja, also von daher, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich wollte es eigentlich noch nicht erwähnen, aber wir müssen dann noch ein bisschen durchhalten beim Podcasten, Tobi. Damit super. Unsere Hörer oder wir dann auch was davon haben.
Mhm. Ja. wie ist denn im Moment die Audioqualität? Weil wenn sie jetzt wieder
jetzt gut ist. Jetzt ist sie gerade im Moment wieder gut. Ja. Keine dann Ahnung, was da für ein Fuck-up gerade war. Wahrscheinlich hat der Nachbar gerade angefangen, Netflix zu streamen oder so.
Ja, ja gut. Dann würde ich nämlich sagen, kommen wir doch zu unserem heutigen Kooperationspartner, der uns eventuell auch noch ein bisschen in der Zukunft begleiten wird. Da müssen wir mal gucken, was die Zukunft so bringt. Aber ich bin ganz optimistisch. Gut, am Anfang habe ich schon gesagt, es geht um Safdesk. Und Safdesk ist letztendlich ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm. Das ist, sagen wir mal, so die große Überschrift, die wir da haben. Es ist so ein All-in-One-Paket und die Zielgruppe ist im Endeffekt selbstständige, kleine Unternehmen, Freelancer, kleine Agenturen, alles, was sich so im kleinen Bereich mit dem Thema Buchhaltung befassen muss oder nicht nur mit dem Thema Buchhaltung, sondern auch Angebotserstellung und Rechnungserstellung, weil wir haben also so ein schönes, großes Paket, alles, was damit zu tun hat, seine Organisation, speziell auch seine buchhalterische Organisation zu erledigen. Und ich denke gerade so Startups, die sich selbstständig machen, müssen sich mit vielen Dingen beschäftigen, unter anderem leider auch die mit der Buchhaltung. Und da hat sich halt Safdesk darauf spezialisiert, das ein wenig leichter zu gestalten und die kleinen Unternehmen so ein bisschen an die Hand zu nehmen und durch das große, schwierige Thema der Buchhaltung zu führen. Und wir werden in den kommenden Sendungen, wo Safdesk uns unterstützt, auch noch ein bisschen näher auf die Detailfunktion eingehen. Aber heute möchte ich einfach mal so einen kleinen Grundriss abbilden, was Safdesk überhaupt so im Großen und Ganzen kann. Wir haben die Möglichkeit, die Buchhaltung GOBD-konform abzubilden. Das heißt, alles, was dort erfasst wird und die Belege, die man dort erfasst werden, die man dort erfassen kann, kann man automatisch digitalisieren und somit werden sie dann auch gleich verbucht. Also eine automatische Digitalisierung der jeweiligen Belege, die man dort auch entweder über die App, die es von Safdesk gibt, einscannen kann oder besser gesagt fotografieren kann, und dann wird es dementsprechend automatisch im System verbucht und dementsprechend gewissen Vorgängen zugeordnet. Da werden wir auch später nochmal, also jetzt nicht in dieser Sendung, sondern in den kommenden Sendungen darauf eingehen, was das genau bedeutet. Dann haben wir, wie gesagt, die Angebotserstellung und auch die Rechnungserstellung mit angeschlossenen Mahnsystemen, also aus offenen Rechnungen oder aus säumigen. Also werden ein Rechnungsmahnvorschläge erstellt und das Ganze wird dann dementsprechend sauber und kompakt auch in Safdesk abgebildet. Des Weiteren gibt es direkte Schnittstellen zum Finanzamt und dementsprechend auch das Ganze dann zu übertragen. Wir haben auch eingebautes Online-Banking, was natürlich die ganze buchhalterische Verarbeitung dann natürlich auch erleichtert, um dementsprechende Zahlungseingänge auch gleichzeitig, wie gesagt, den Belegen zuordnen zu können oder besser gesagt dann gleich direkt in das Mahnsystem mit einzupflegen. Ja, das Besondere, finde ich, daran ist, dass es komplett plattformunabhängig ist. Das heißt, ich kann es von jedem Rechner aus betreiben, der einen Browser hat und der auch einen Internetzugang hat, weil ich das Ganze in der Cloud habe und bin also komplett plattformunabhängig, ob Windows, macOS oder Linux, whatever, das Ganze läuft komplett im Browser und ich bin nicht auf irgendeine Betriebssystemplattform oder ja, bin nicht von einer Betriebssystemplattform abhängig. Das sind so die groben Grundfunktionen, die die Firma, die besser gesagt Zefdesk abbildet. Und wie gesagt, detailliert gehen wir dann nochmal in den kommenden Folgen auf einige Kernfunktionen ein. Jetzt noch ein paar Worte zu Zefdesk selbst, zu dem Unternehmen. Das Unternehmen sitzt in Offenburg. Die Software wird dort entwickelt von der Zefdesk GmbH und auch vertrieben. Das Unternehmen hat 80 Mitarbeiter und derzeit 80.000 Kunden weltweit. Also 80.000 Kunden ja, sind mit Zefdesk unterwegs. Das ist schon mal eine beträchtliche Userbase, sage ich jetzt mal. Das ist schon ordentlich. Mir war auch vorher nicht bekannt, dass wir derartige Unternehmen bei uns in Süddeutschland beherbergen. Interessant. So, und jetzt gibt es natürlich noch was für unsere Hörer, weil ich weiß, dass wir einige Freiberufler, Freelancer bei uns in der Hörerschaft haben. Und ich glaube, da gibt es auch so ein oder andere Unternehmen, Selbstständige, die gerne ihre Buchhaltung ein bisschen einfacher gestalten möchten und die haben nämlich die Möglichkeit, das Ganze einen Monat kostenlos zu testen auf der Seite zefdesk.de/geek-café. Da wurde eine Landingpage eingerichtet und mit dem Code GEEK100 hat man die Möglichkeit, das Ganze einen Monat kostenlos zu testen. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes.
Tja. Ja, den Link werde ich schon meiner Frau schicken. Die ja. Wollte sich da sowieso mehr mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise da eine andere Lösung finden zu dem, wie das aktuell gemacht wird. Vielleicht ist es was für sie.
Ja, vor allen Dingen, man wird halt an die Hand genommen und man wird halt durch das Ganze so ein bisschen durchgeführt. Und ja, das macht, finde ich, einen extrem guten Eindruck. Und man hat ja als Einzelkämpfer andere Dinge zu tun, als sich den ganzen Tag mit der Buchhaltung umherzuschlagen, sage ich mal.
Genau.
Gut, an dieser Stelle recht herzlichen Dank an Zefdesk für die freundliche Unterstützung.
Jawohl.
Gut, dann geht's weiter im Text.
Geht weiter im Text? Ich hätte noch was zur letzten Folge gehabt. Und zwar hatten wir da ja unter anderem über Spielekonsolen mal kurz gesprochen. Kam da auch irgendwie auf das Thema Apple, Gaming-PC und Steam. Aha. Und jetzt gab es ein wildes Gerücht, nannte sich, glaube ich, auch in der Überschrift so wildes Gerücht, dass die Xbox, die neue, ja, die Series 10 oder Series X, eventuell einen PC-Modus beziehungsweise einen Steam-Modus bekommen soll. Das wurde, glaube ich, jetzt mittlerweile auch schon wieder aufgelöst, dieses Gerücht, aber auf jeden Fall sind da so Sachen, die gerade jetzt bei Microsoft immer mal wieder hochkommen. Die hatten ja jetzt auch gerade angekündigt, dass es zum Start keine Exklusivtitel geben wird, ja, dass sie ja auf dieses Play Anywhere, obwohl ist es Sony jetzt, die das so nennen, oder ist es Xbox? Ich weiß es nicht. Dass du halt Spiele für PC und Xbox haben kannst und wenn du da kaufst, halt das auf PC oder Xbox zocken kannst, dass das halt vermehrt jetzt kommen soll, beziehungsweise halt auch verfügbar sein soll für die Titel, die halt jetzt mit der neuen Xbox kommen. Auf jeden Fall fand ich das Gerücht sehr schön, beziehungsweise sehr interessant, weil das ein Gerücht ist, dass es auch schon zur letzten Xbox gab und dass sich da hartnäckig hält, gerade in Bezug auf die Politik, die Microsoft verfolgt für ihre Konsolen, auch gerade was ihren Windows Store betrifft im Bereich Spiele, auch mit diesen ja, wie gesagt, Play Anywhere würde da eigentlich ganz gut zu passen. Ich glaube, das ist auch was sich viele Spieler wünschen würden, dass sie ihre Steam-Bibliothek dann einfach auf der Xbox nutzen könnten. Mittlerweile ist die Technik ja gerade im Konsolenbereich sehr PC-like. Von daher wäre das vielleicht eine Sache, die machbar ist. je nachdem, was den Unterbau betrifft, ja, wie Microsoft das machen will. Wie sehr würde es Windows sein, beziehungsweise inwieweit würde Steam dann für die Xbox verfügbar gemacht werden. Interessantes Gerücht, ich denke, dass sich das für die Konsolengeneration da noch nicht bewahrheiten wird, aber ich wollte es auf jeden Fall mal kurz angesprochen und in die Shownotes gepackt haben, weil gerade Spieler, ja, gerade auch PC-Spieler immer wieder mal sagen, eine Konsole kommt für mich im Prinzip nicht in Frage. Preislich zwar schon interessant, gerade wenn man sich zum Verkaufsstart mal die Technik von der Konsole anguckt, ist es doch preislich für das, was sie leistet, schon interessant, aber ja, dann kommen halt die anderen Argumente, ja, immer wieder, unter anderem auch mit der Steam-Bibliothek. Könnte man sich als Microsoft auf jeden Fall auch nochmal, denke ich, den ein oder anderen Käufer mit ins Boot holen für die Konsole, die normalerweise im PC-Gaming-Bereich unterwegs sind. Aber wie gesagt, ich denke, das ist ein Gerücht und das war's.
Okay. Mhm. Ja, klingt.
Klingt interessant, für dich ja. Nicht so interessant, aber ich wollte es mal rausgehauen haben. Ja.
Ja. Ja.
Apropos, ja. Da vielleicht noch eine Kleinigkeit. Mhm. Ich hatte was in Bezug auf Spotify mit den Shownotes gesprochen, aber da fällt mir gerade ein, weil wir jetzt gerade über PC auch nochmal gesprochen haben. Die letzte Zeit tauchen überall und auch bei eBay wieder die ganzen Angebote auf mit Spotify Lifetime für ja unter 10 Euro. Teilweise auch unter 3 Euro teilweise auch Angebote. Obacht! Ja, so verlockend das Angebot sein soll, ja, ihr shoppt euch da Accounts mit Fake oder geklauten Kreditkarten. Ja, also ich würde mir es nicht antun. Ich wurde da zuletzt auch von jemandem angesprochen, auf so Angebote, wo ich gesagt habe, lass die Finger weg. Deswegen nur so als kleines Service-Angebot von mir jetzt im Podcast, weil ich jetzt auch bei Amazon über so ein Angebot gestolpert bin. Von einem Third-Party-Händler gelistet, ja, mittlerweile auch schon wieder raus aus Amazon. Ja, die haben da anscheinend ausnahmsweise mal relativ schnell reagiert. Vermehrt tauchen so Sachen im Moment wieder auf, ja, teilweise auch in einschlägigen Hi-Fi-Foren, wo die in den Kleinanzeigen angeboten werden. Wie gesagt, eBay ganz stark auch zurzeit wieder aufpassen. Ja, da würde ich die Finger auf jeden Fall davon weglassen, weil, wie gesagt, diese Accounts, die da angeboten werden, zu 99% unseriös. Es kann da vielleicht sein, dass einer hier seinen Family irgendeinen freien Account vielleicht noch anbietet, wobei da würde ich auch die Finger davon lassen, ja, weil das verstößt auf jeden Fall gegen die Geschäftsbedingungen von Spotify. Aber gerade bei, wie gesagt, bei diesen, Finger weg, ja.
Ja, klar.
Ja, klar, wie gesagt, ja. Ich wurde da schon drauf angesprochen, ja, kann ich das machen? Und ich sage, klar, ja, kannst du es machen, ich würde es nicht machen. Ja, aber, ja, das ist ja deine Entscheidung, aber nee, ja. So verlockendes Angebot sein sollte, nee. Mhm.
Ja, da stimmt wohl. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Patentantrag, der mal wieder aufgetaucht ist im Rahmen der eventuell neu kommenden Apple Pencil Geräte oder Pencil Stifte von Apple, die nächste Generation. Das nächste iPad Pro steht ja quasi vor der Tür, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag. Und es wird ja auch Zeit, dass da was kommt. Und da vermutet man natürlich auch, dass eine neue Pencil-Generation kommt oder zumindest ein erweitertes Feature-Set. Und da ist jetzt ein Patentantrag aufgetaucht, der ein Touchpad im unteren Bereich zeigt und man sozusagen dort mehrere Funktionen abbilden kann oder über diese Touch-Oberfläche verstärkt mehr Features hat, mehr Aktionen auslösen kann etc. Also ich denke mal, speziell für Bildbearbeitungsgeschichten wird das sehr stark interessant sein können, wie es auch immer so ist bei Patentanträgen. Das heißt noch lange nicht, dass wir dieses zeitnah sehen werden in einem Produkt oder dass wir es überhaupt sehen werden. Patentanträge gibt es wie Sand am Meer. Das heißt noch nicht, dass das Ganze auch in einem finalen Produkt enden wird. Das ist nicht gesagt. Das muss man mit Vorsicht genießen.
Oder auch, ob es dieses Jahr wirklich noch kommt. Ja, vielleicht auch nächstes oder...
Ja, oder ob es überhaupt kommt, das weiß man auch nicht. Es gibt so viele Patente, die irgendwo da rumliegen, wo wir die finalen Produkte noch nie gesehen haben. Oder die finalen Funktionen so noch nie gesehen haben. Mhm. Es geht ja manchmal auch nur um Sicherung von Funktionen und um Schutz, um Markenschutz an sich und nicht darum, in erster Linie auch ein Produkt rauszubringen. Dann gibt es noch, was gibt es denn noch? OnePlus hat bestätigt, dass die nächsten Geräte, die kommen werden, in den 2020er Modellen, also das sind ja denn die 8er oder die Geräte der 8er Generation, ein 120-Hertz Display bekommen werden. Das wurde jetzt offiziell bestätigt und das übt ja in meinen Augen auch so ein bisschen Druck auf Apple aus, auch in dieser Richtung was zu machen. So sehe ich das zumindest.
Ja, gerüchteweise hatten wir es, glaube ich, auch schon, wobei ja immer die Frage ist, wird es dann auch wirklich kommen? Es ist schön zu sehen, dass OnePlus das auf jeden Fall halt geplant hat für als Upgrade oder beziehungsweise als neue Technik in den Telefonen. Die Technik ist anscheinend da, ja, scheint auch in dem Bereich zu funktionieren. Ich hoffe es zumindest mal, dass es kein Schuss in den Ofen wird für OnePlus. Von daher könnte es durchaus sein, dass man das auch in den iPhones dann sehen wird. Ist ja auch so ein Feature, was von dem einen oder anderen dann doch auch mal so geäußert wurde, was man sich quasi als Upgrade fürs Display noch wünschen würde. Gerade auch mit der anpassbaren Refresh Rate, die Apple ja durchaus im Einsatz hat, wäre das auf jeden Fall auch nochmal eine Sache, die man dann auch mit dem Display entsprechend einsetzen könnte. Und die Frage ist halt, was bringt's auf dem iPhone im täglichen Einsatz?
Ich denke mal, flüssiges Scrollen auf jeden Fall. Also das wird sich natürlich alles so schön smooth und wie Butter wird das dann sich darstellen.
Habe ich da ein Problem mit den
aktuellen Geräten? Naja, also man hat so einige Vergleiche gesehen. Also gerade OnePlus hat das natürlich sehr repräsentativ gezeigt, wie sich das Ganze präsentiert. Und das sah schon sehr beeindruckend aus, dass man da nochmal einen großen Unterschied sieht. Und ich meine, wir haben ja diese 120-Hertz-Technik schon im iPad Pro drin. Das ist ja schon existierende Technik und sagt ja auch jeder, das ist wahnsinnig, ist nochmal ein wahnsinniger Unterschied. Also wenn man es einmal hat und sich da angefreundet hat, in Anführungsstrichen angefreundet hat oder damit gearbeitet hat, will man es nicht mehr missen. Das ist genau wie ein Retina-Display. Du willst ja auch nicht mehr zurück, wenn du einmal ein Retina-Display hattest, willst du jetzt auch nicht auf kleinere Auflösungen zurück, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, oder wenn du mal mit 60 oder mehr FPS gespielt hast, willst du eigentlich auch nicht auf 30 FPS von der Konsole zurück. Ja, das ist ähnlich, ja. Oder auch gerade mit 144 Hertz-Displays, ja, dann willst du eigentlich auch nichts anderes mehr. Ja, klar würde ich es nehmen, aber ich weiß nicht, bei dem kleinen Telefonscreen, ob das wirklich
ich glaube so schon, dass es sich bemerkbar macht. Und man muss ja dazu sagen, die jetzige aktuelle Generation von OnePlus unterstützt ja schon 90 Hertz und die Nutzer, die mit diesen Geräten unterwegs sind, die schwören ja auch drauf, dass das ein wahnsinnig homogenes snappy Verhalten sein soll vom Bildschirm und dass sie nicht mehr zurück wollen. Also die OnePlus-Fans, die stehen da total drauf. Und ich kann es auch verstehen. Also ich denke, das wird einiges bringen oder das bringt einiges.
Hatte das Razer Phone nicht auch eine höhere Hertzzahl im Display?
Keine Ahnung.
Ich glaube,
weiß nur, dass das Asus ROG Phone das, glaube ich, auch hat. Die haben auch so ein Monster Teile ausgebaut.
In der ROG, also in der Republic of Gamer Branding haben
Serie,
sie. Stimmt,
genau.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, ja. Stimmt. Aber das ist ja
das auch. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja.
Ja, das Telefon ist, denke ich, auch in der Masse bedeutungslos, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, das ist so ein Nischenprodukt.
Ja. Okay. Ja.
Gut, wo wir gerade bei Nische sind, es gibt einen kleinen Bausatz aus den Staaten, in dem man den Apple I nachbauen kann. Jetzt nicht vom Aussehen her, aber von der Funktion her. Und das Ganze nennt sich SmartiKit One und kostet nur $99 und man muss nicht löten können, weil das Ding kann man komplett auf der Lochplatine zusammenstecken und somit hat man einen Nachbau, einen Funktionsnachbau vom Apple I, der 1976 auf den Markt gekommen ist. Und ja, für alle diejenigen, die sich so ein bisschen mehr mit der Technik beschäftigen wollen, wie das ganze Ding damals funktioniert hat, die können sich demnächst dieses Ganze dort bestellen. Und man muss eigentlich, wie gesagt, gar nicht so viel löten können oder gar keine Lötkenntnisse haben, weil es alles auf Steckbasis funktioniert. Ja, interessant.
Also quasi ein Lego-Bausatz.
Ja, so kann man es vielleicht auch sagen. Ja, Lego für Fortgeschrittene. So, und dann gab es noch ein neues Boulevard-Thema. Die Oprah Winfrey, die steigt aus einem Projekt aus. Hast du das mitbekommen?
Ja, da gab es kreative Differenzen.
Ja, das fand ich super. Kreative Differenzen, das fand ich toll. Der Hollywood Reporter, der hat dementsprechend berichtet, dass sie aus dem Projekt aussteigt, was im Moment noch in der Produktion ist. Es geht in dieser Dokumentation darum, um den sexuellen Missbrauch in der Musikindustrie. Das ist so das große Hauptthema in der Dokumentation. Und da gab es jedenfalls die Begründung, dass sie dort kreative Differenzen hat. Ja. Ob das jetzt auch irgendwelche anderen Produktionen betrifft, die bei Apple exklusiv ausgestrahlt werden oder veröffentlicht werden mit Oprah, das ist im Moment noch nicht klar. Im Moment ist es halt nur auf diese eine Dokumentation oder bezieht sich das Ganze nur auf diese eine Dokumentation. Ja. Wird schon Gründe geben.
Passiert. Mhm.
So ist das. Gut, dann, was haben wir noch?
Ich hatte was, und zwar, ich bin ja hier so ein nach wie vor magischer mechanische Tastaturen, gerade auch mit RGB-Beleuchtung. Und da kam mir jetzt eine News unter, dass Apple an farbigen oder an beleuchteten Tastaturen mit auch mehreren Farben anscheinend momentan experimentiert oder arbeitet. Ich hoffe mir halt, dass sie ja mit mehreren Farben auch RGB meinen. Sie wollen das eigentlich mehr einsetzen als Benachrichtigung für den Nutzer. Keine Ahnung, ob es dann blau blinkt, wenn eine neue E-Mail kommt oder so. Ja, man weiß ja nicht, wie Apple sich das vorstellt. Ich würde mir nur wünschen, dass sie das wie bei einschlägig bekannten RGB-fähigen Tastaturen dann auch den Nutzer offen lassen, wie sie das dann beleuchtungstechnisch auch einsetzen wollen. Fand ich auf jeden Fall interessant. Würde mich mal interessieren, wie das dann von Apple aussieht. Ja, gerade ja auch von der Bauhöhe, beziehungsweise von den Magic-Tastaturen, die sie da haben mit Hintergrundbeleuchtung, wie das dann da funktionieren oder aussehen soll. Ja, von daher ganz interessant, ob das meine Tastaturen oder meine Tastatur ersetzen könnte, keine Ahnung. Weil ich ja dann doch gerade in dem Bereich mehr auf mechanisch stehe als das, was Apple macht. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Ja, also mehr Farbe im Leben ist ja nie verkehrt. Mhm. Und mal gucken, ob was kommt und inwieweit das dann auch frei für den Nutzer halt einzustellen ist, beziehungsweise zu verwenden ist. Ja. Wie man es halt so quasi von den Gaming-Tastaturen her kennt. Ich würde mir wünschen, dass da auch sehr viel Möglichkeiten im Bereich auf Konfiguration besteht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch sehr eingeschränkt sein würde, was Apple anbietet. Muss man mal gucken, inwieweit da über Third-Party-Software dann vielleicht was gehen würde. Aber auf jeden Fall schon mal schön zu sehen, dass Apple ja nicht unbedingt jetzt den Trend aufgreift, aber da anscheinend über einen anderen Lösungsansatz für Benachrichtigung dann noch arbeitet.
Ja. Ja. Mal gucken. Passt aber auch ein bisschen zum Thema des Gaming-PCs von Apple. Das passt alles so ein bisschen in dieses große Thema, würde ich sagen. Und ich meine, wie sie hintergrundbeleuchtete Tastaturen machen, das können sie ja in den MacBook Pros oder auch allgemein in den MacBooks gibt es ja dementsprechend immer noch die Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Gott sei Dank. Ja. Gut, dann wollte ich noch einen kleinen App-Tipp loswerden. Wir haben heute aber ganz schön lange Shownotes, sehe ich gerade. Für alle diejenigen, die AirPods nutzen und die AirPods auch am Mac nutzen und gerne eine kleine Kontrolle haben möchten, wie ihr Batteriestatus aussieht. Für diejenigen gibt es einen Battery Monitor, der nennt sich AirPods Battery Monitor. Ist eine kleine kostenlose App, lebt in der Menübar und wir verlinken dementsprechend den Eintrag bei GitHub ins GitHub Repository und da kann man sich das Ding runterladen. Ja, kann ganz praktisch sein. Gut. Zum Schluss noch ein Thema, dass der BMW i8 demnächst eingestellt werden soll.
Gab es einen
Bericht. Willst du den gerade kaufen, oder?
Ja, wahrscheinlich dann, wenn ich mir bestellen kann, gibt es ihn nicht mehr.
Ja, jetzt hättest du etwas schneller sein müssen.
Ja.
Das Ding gibt es immer noch, aber bisher, seit 6 Jahren wird das Ding produziert. Und,
sind das schon 6 Jahre?
6 Jahre, ja.
What the fuck, wie die Zeit vergeht, ey.
Und ich finde den jetzt gar nicht hässlich, also ich mag den
sehr. Nein, das sage ich ja auch gar nicht, aber das ist so ein überteuertes Stück Technik. Was?
In den letzten Monaten ist es auch günstig geworden und daraus haben sie natürlich auch spekuliert, dass sie das Ding halt abverkaufen,
ja.
Weil die Preise so schon enorm gesenkt worden sind. Ja.
Sind sie das? Ich habe das Auto überhaupt nicht verfolgt, weil ich fand den als Konzept eigentlich sehr interessant, war dann überrascht, als er wirklich kam, über die Werte, die er dann hatte, gerade auch in Bezug auf die Elektroleistung. Und das ist in dem Bereich, okay, Ferrari macht es auch, ja, ist aber für meine Meinung nach in dem Bereich nicht unbedingt jetzt die Lösung, die sich die Kaufinteressenten für dieses Auto unbedingt wünschen würden. Wenn dann doch eher in dem Bereich rein elektrisch. Und da war er, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen an dem, was ich mittlerweile die Leute unter dem Fahrzeug und dem Konzept vorstellen, ein bisschen dran vorbei. Mal gucken, was da vielleicht in der Serie, also unter dem i, eventuell noch kommt. Da ist ja auch noch einiges angekündigt, aber in der Entwicklung bei BMW, deswegen mal abwarten, was da noch kommt. Aber es war schon ein schönes Auto, jetzt allerdings auch nichts, was ich mir in dem Bereich für das Geld gekauft hätte, da hätte ich eher zu was anderem gegriffen dann. Wenn ich es mir leisten könnte.
Ja, wenn man in dieser Preisregion unterwegs sein kann, dann denke ich, ist sicherlich auch ein anderes Produkt interessanter. Das ist richtig. Das ist wohl wahr.
Ja, oder gut. Aber direkt ein Motormonster. Ja, wenn du wirklich sagst, du willst halt wirklich noch Verbrenner und Auspuff und entsprechend Technik und Sound haben, dann hätte ich auch zu was anderem gegriffen, ja, als jetzt diesen BMW.
Ja. Ja, da ist natürlich die Auswahl wesentlich größer, wenn man jetzt wirklich noch einen Verbrenner haben möchte. Klar. Aber wer will das heute noch?
Oh, ja. Sag das nicht.
Ja, der Markt das ist wollen noch mehr. Der das Markt wollen noch mehr.
Ist nach wie vor da.
Der Markt ist da, klar.
Logisch. Wie gesagt, wenn man in dem Bereich unterwegs ist und sich auch dann eventuell für E interessiert, gibt es andere Sachen, die meiner Meinung nach interessanter sind als jetzt der i8. Aber ansonsten vom Design her finde ich den nach wie vor eigentlich sehr gelungen. Das ist ein Auto, was mir sehr gut gefällt. Nicht unbedingt die Technik, die drin steckt. Oder ich würde ihn mir gerne als rein elektrisch halt wünschen. Aber ansonsten ist das für mich optisch ein durchaus gelungenes Fahrzeug.
Ja, ist ein schönes Fahrzeug, klar. Gut, wo wir gerade bei schönen Fahrzeugen sind, lass uns doch in die Gadget-Ecke abbiegen. Oder hast du noch irgendein anderes Thema?
Oh, geht es um ein Auto? Nee, hast du ein neues Auto schon wieder, Tobi?
Nein, um Gottes Willen. So schnell geht das auch nicht bei mir. es geht um eine SSD, ist auch schnell.
Wow. Ja, ist es auch schnell, ja, genau.
Schnell und flach und klein ist das Teilchen. Und das
und
kommt
teuer?
Aus dem. Nö, das ist gar nicht so teuer. Das ist jetzt wirklich ein Brot- und Butterteil. Es handelt sich nämlich um die Seagate One Touch SSD. Und die gibt es in sehr, sehr verschiedenen Designs. Und die lieben Kollegen aus der Agentur, die, ich glaube, die wollten mich ärgern. Die haben mir nämlich das Ding in Camouflage zugeschickt. Man wird es kaum glauben. Das Ding gibt es in Camouflage. Gibt es in verschiedenen Camouflage-Farbtönen, in Grau, in Blau und in Grün.
Aber wo du es gerade von Camouflage hattest und wir gerade über Auto gesprochen haben, ich hatte überlegt, meinen weißen Camouflage folieren zu lassen. Wenn das nicht so scheiße teuer gewesen wäre, hätte ich es vielleicht sogar gemacht.
Viel Spaß.
Ja, ja. Also, mir hätte es schon Spaß gemacht, aber nicht der Preis, den mir da genannt wurde.
Ja.
Weil wenn folieren, dann richtig.
Ja, dann richtig. Ja, gut. Solange du jetzt keine goldene Folie drauf haben willst, den Glanzgoldoptik, gibt es ja auch so ein paar Leute, die das gerne machen. Nein, aber jetzt zurück zur SSD. Mhm. Die SSD, sagen wir mal so, sie gibt es in ganz vielen verschiedenen Designs und sie gibt es zum Beispiel auch in einer Stoffoptik. Diese Stoffoptik hat sich ja bei Seagate in einigen Klassen oder in einigen Sparten der externen Festplatten mittlerweile manifestiert. Und da hatte ich auch schon mal eine drehende konventionelle Festplatte und die gefiel mir bisher auch sehr, sehr gut. Und ich hatte ja gedacht, Mensch, da kriege ich jetzt die gleiche Stoffoptik in der SSD, aber nein. Die Werteagentur hat mir das in Camouflage zugeschickt. Dann ist das Oberflächendesign natürlich nicht mehr aus Stoff, dann hat man eine Art Kunststoff als Oberfläche, wenn man in diese Camouflage-Geschichte reingeht. Aber das sind ja auch nur die Äußerlichkeiten. Im Inneren ist die Platte oder die SSD identisch. Also egal für welches Design man sich entscheidet, die Werte und die Daten sind soweit identisch. Aber das Besondere an dieser Platte sind jetzt nicht unbedingt die Geschwindigkeiten, weil die sind bei dieser SSD im Brot- und Butterbereich. Wir haben hier so 400 MB in der Sekunde im Lese- und Schreibmodus. Das sind so sehr solide und normale Werte. Das ist jetzt kein Performance-Monster. Das muss man dazu sagen. Es ist eine gute, performante SSD, aber man bekommt durchaus schon mehr über eine externe SSD.
Das ist so SATA, glaube ich, noch.
Genau. Oder
so ein bisschen unter dem, was Max SATA geht.
So in der Art, genau. Aber dafür ist es, wie gesagt, auch ein preislich attraktives Produkt. Und das sind halt zwei Dinge, die bei dieser SSD sehr interessant sind. Die extrem kompakten Ausmaße. Das Ding hat einen Footprint von einer Kreditkarte. Und das macht es so interessant, weil das Ding ist, wie gesagt, nicht größer als eine Kreditkarte, natürlich etwas dicker oder wesentlich dicker, das ist natürlich klar. Wir haben hier 7,5 mal 5,6 mal 1 Zentimeter in den Ausmaßen und wir haben ein Gewicht von 59 Gramm. Und für alle diejenigen, die eine extrem kompakte, solide SSD suchen, die sind, denke ich, bei dieser SSD gut aufgestellt, gibt es in 500 GB, dann kostet das Ding bummelige 85 Euro aufgerundet und in der 1 TB Version liegen wir bei 143 Euro oder 44 Euro. Also 144 Euro. Ja. Es ist, wie gesagt, ein solides Brot- und Butterprodukt. Da muss man jetzt hier nicht lange drüber sprechen. Wie üblich solide, wertige Erscheinung aus dem Hause Seagate.
Jo. Und welche Camouflage-Farbe hast du jetzt?
Grün.
Die grün, Farbe also wirklich der grün, grün. Grün. Also nicht diese grün. Schneevariante Blau. Oder das Blaue, sondern grün. Okay.
Grün, ja, ja. Es gibt ja, glaube ich, Rot, Blau, Grau und Grün. Ja, ja. Ich habe mich ja richtig erschrocken.
Du musst halt nur aufpassen, wenn du draußen mit dem Ding unterwegs bist, darfst du halt nicht irgendwie ins Gras fallen lassen oder so.
Ja. Naja, sie hat ja noch einen weißen Rand. Also das, ich denke mal, das orientiert sich auch so ein bisschen an die Gamer, dieses Design, also vermute ich jetzt mal, wenn man jetzt, ja, es gibt bestimmt Leute, die fahren da total auf ab.
Ja, also gerade in diesem Grau bzw. Schnee, ja, würde mir das durchaus, hätte ich nichts dagegen, ja. Okay. Also mein Auto ist ja auch weiß, ich hätte das in Weiß-Camo auch machen lassen. Von daher, das ist schon eine Sache, die finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ja. Aber es ist ja wie immer Geschmackssache.
Ja, das ist alles eine Frage des Geschmacks. Gut, dann würde ich doch auch sagen, wir sind am Ende der Sendung angekommen, oder?
Ja, ja, doch. Okay. Also ich wäre jetzt quasi am Ende.
Ja, das ist schön. Also am Ende, das, nicht, dass du am Ende bist, sondern dass wir am Ende unserer Themen sind. Das ist schön. Gut. Ja, dann mein klassischer Satz, wenn alles gut geht, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, yep, genau.
Okay, bis dahin.
Bis dann. Tschüss. Ciao.